Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt.
Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Heiliger Geist, du hast uns schon so beschenkt gerade, dass du unsere Herzen geöffnet hast, unsere Augen geöffnet hast und wir wollen an dir festhalten. Ich bete, Herr, dass du diese Zeit jetzt gebrauchst, dass du zu uns sprichst, dass du den Boden in unserem Herzen bereitest, dass dein Wort hineinfallen kann. Herr, ich bete, dass du sprichst, dass du meine Worte jetzt gebrauchst, wirklich, dass du in deine Herzen hineinsprichst. Und wir wollen offen sein, wir wollen empfänglich sein für dein Reden. Wir wollen den Schatz, den du hast in deinem Wort, den wollen wir ergreifen und darin leben, Herr. Und alle sagen Amen. Amen. Ihr Lieben, schön euch zu sehen. Wir machen heute den Abschluss, wie Kai schon gesagt hat. Wir haben uns in den letzten Wochen mit Beziehungsverantwortung beschäftigt. Wir haben uns sehr viel mit Mann und Frau beschäftigt, aber da fehlt ja noch so ein kleiner Part, nämlich die Familie, Eltern und Kinder. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und bevor du sagst, endlich! Wurde aber auch Zeit, ich hoffe, dass Familie so und so und diese Person heute ganz, ganz gut zuhört und endlich mal was lernt, weil so kann es ja nicht weitergehen. Bitte höre für dich, okay? Hör für dich, auch wenn du im Moment keine Kinder hast vielleicht, dann bist du zumindest selbst ein Kind, letztlich ein Kind des Höchsten. Okay? Und eventuell ist deswegen auch heute etwas für dich dabei. Ja? Wollen wir das so nehmen, heute Morgen? Sehr gut. Also, Familie. Familie ist schön. Familie bereitet so viel Gutes und Wunderbares und wir haben tolle Momente in Familie. Wir haben gemeinsam Erlebnisse. Wir merken, wie wir vorangehen. Aber es gibt auch herausfordernde, anstrengende Momente für beide Seiten. Eltern und Kinder. Okay? Und Erziehung, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, Erziehung ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Es war schon immer schwierig, glaube ich. Also wenn ich so auf meine Eltern höre, ja, es war schon immer herausfordernd. Aber wir leben in einer Welt, die so viel komplexer wird, wo das Umfeld herausfordernder wird von Tag zu Tag und so viele Einflüsse von außen prasseln auf uns und auf unsere Kinder ein. Und wir versuchen in diesem Ganzen, so gut es geht, Beziehungen zu leben zu unseren Kindern in der Familie. Aber wir merken oftmals, oh, da komme ich an meine Grenze. Mal schneller, je nach Gemütslage, mal weniger. Und wir kommen mit mehr Fragen als Antworten. Wie kann Familie konkret aussehen? Was gehört dazu? Wie leben wir denn diese Beziehung Eltern zu Kind, Kind zu Eltern? Und welche Verantwortung haben wir da eigentlich? Welche Rolle hat denn jeder? Wie funktioniert Familie? Wozu gibt es eigentlich Familie? Ich würde vorschlagen, dass wir mal sämtliche Erziehungsberater und Zeitschriften und Internet und Elternforen mal beiseite legen, weil davon gibt es sehr viele. Auch die Meinung deines Nachbarn oder desjenigen, der hinter dir mit deinem Kind in der Einkaufsschlange steht. Sondern wir wenden uns direkt an denjenigen, der Familie erdacht hat, der Familie gewollt hat und damit wohl am besten Bescheid darüber weiß, wie es funktioniert. Oder? Lasst uns an den Familienexperten schlechthin wenden. An den vollkommenen Vater, an den vollkommenen Sohn und an den besten Ratgeber, den Heiligen Geist. Was sagt Gott in seinem Wort? Seinem Wort, das wahr ist, das ewig Bestand hat und Gültigkeit hat, das nicht verfällt, sondern das feststeht. Seinem Wort aus dem Leben fließt, auch für dich und deine Familie. Es beginnt bereits auf Seite 1. Familie ist Gottes Idee. In der Schöpfung spricht er zu den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch, also habt Kinder. Und diese Kinder sollen auch wieder Kinder haben und diese Kinder sollen auch wieder Kinder haben und so weiter und so fort. Gott bleibt nicht bei zwei Menschen stehen, bei Adam und Eva und sagt so, das war's, sondern das war erst der Anfang. Er wollte eine Familie. Eine Familie, in der er selbst Teil war. Familie war von Beginn an eine Idee Gottes und sein Plan. Und sie ist es heute noch. Gott möchte Familie. Er ist für Familie. Und er möchte Teil von Familie sein. Was bedeutet das? Dass er Teil der Familie sein möchte. Dass er Anteil haben will an Familie. Naja, dass meine Kinder christlich aufwachsen, oder?
Nein.
Sorry, dass ich dich da enttäuschen muss, aber nein. Gott wünscht sich keine christlich sozialisierten Familien. Er wünscht sich Christus-zentrierte Familien. Er wünscht sich Christus-zentrierte Familien. Ja, was ist da jetzt der Unterschied? Christlich sozialisiert, Christus-zentriert, hört sich irgendwie doch gleich an, oder? Mit christlich sozialisiert meine ich erstmal gar nichts Negatives. Bitte nicht falsch verstehen. Wir leben in einem christlich geprägten Land mit teilweise noch christlichen Werten. Und wenn du eine Umfrage machen würdest, dann würden wahrscheinlich viele von sich selbst behaupten, dass sie schon irgendwie Christen sind. Aber wenn wir sind eine christliche Familie, bedeutet, dass wir einmal im Jahr zu Weihnachten oder wenn es hochkommt, gerade mal zu Ostern, einen Gottesdienst besuchen. Wenn wir unsere Kinder in kirchliche Kindergärten und christliche Schulen schicken, weil sie da zumindest ja noch ein paar gute Werte mitbekommen. Wenn wir als Essensritual ein Gebet sprechen mit einem Schmetterling, den wir hinschicken zu Gott und sagen, dass es ja ganz toll ist, was hier schmeckt. Dann hat das auch gar nichts, aber auch rein gar nichts damit zu tun, was sich Gott dabei gedacht hat, Teil und Anteil von Familie zu sein. Gott möchte keine christlich sozialisierten Familien. Er wünscht sich Christus-zentrierte Familien. Wir als Familie, wir glauben gemeinsam, aber auch jeder für sich glaubt. Und Eltern helfen Kindern immer ranwachsen. Jetzt habe ich einen Punkt übersprungen. Christuszentrierte Familien, ihr Lieben. Familien, die Jesus als Mittelpunkt haben. Die ihr Leben, ihren Alltag um ihn und mit ihm bauen. Wo er der Fokus ist, der Inhalt. Dass er nicht nur Familienmitglied ist, also eine Person von vielen, sondern dass er das Haupt ist der Familie. Und dieses Haupt gibt eine Ausrichtung und es setzt eine Ordnung in diese Familie hinein. Und so eine Ordnung sehen wir uns jetzt mal an. Gott hat seinem Volk Israel, seiner Familie möchte ich mal in diesem Moment sagen, ein Gebet gegeben, das bis heute Teil des jüdischen Alltags ist. Das Schma Israel. Höre Israel. Es steht in 5. Mose 6, die Verse 4 bis 9. Und da schauen wir mal rein. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, dein ganzes Leben. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Gott sagt hier, ich will Mittelpunkt sein. Ich möchte der Wichtigste für euch sein. Und ihr sollt es an eure Kinder weitergeben, dass sie es nicht vergessen, sondern dass sie auch in dieser Beziehung zu mir leben. Es ist ein geistliches Erbe, das ihr an die nächste Generation weitergeben sollt. Lehrt sie nicht nur stumpf Regeln, sondern in Beziehung mit mir und zu mir zu leben. Dass sie mich auch von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft lieben. Gott will dazugehören. Er ist in unserem Familienalltag dabei, auf ganz natürliche Art und Weise. Indem wir uns beim Essen über Gott unterhalten. Indem wir erzählen, was wir mit ihm erlebt haben. Indem wir gemeinsam beten, unsere Bitten vor ihn bringen. Ihn suchen in Entscheidungen. Ihm danken, ihn loben, Bibel lesen. Und indem wir uns in unserem Familienumfeld gebrauchen lassen, gemeinsam Salz und Licht zu sein. So wie Josua dem Volk Israel einmal sagte, ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr leben wollt. Ich aber und mein Haus, meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen dem Herrn dienen. Es ist eine Entscheidung, die ich gefällt habe, die ich getroffen habe für meine Familie. Wir als Familie, als ganze Familie, wir glauben gemeinsam und persönlich. Und die Eltern helfen den Kindern im Heranwachsen und in einen eigenen Glauben zu entwickeln. Hineinzuwachsen in diese Beziehung zu Gott, es aufzubauen. Von einem kindlichen Glauben, der sich zunächst an den Eltern orientiert, hin zu einem erwachsenen Glauben, der sich an Gott orientiert, der sich an Jesus hängt, der reif geworden ist, unabhängig von dem, was andere für mich glauben, abhängig von dem, an den ich glaube. Amen. Und Familie ist die Idee Gottes, dass es ein Schutzraum ist, in dem das geschehen kann, in dem das kultiviert wird, in dem Kinder darin sich entwickeln dürfen. Und es ist nichts Schweres, sondern es soll ein Ort der Freude sein, ein Ort des Lachens, ein Ort des Lebens, ein Ort der Gemeinschaft, der Ergänzung, der Erfüllung und des Segens. Gott wünscht sich Christus-zentrierte Familien. in denen Glauben gelebt wird und in denen Beziehungsverantwortung füreinander übernommen wird. Eltern zu Kindern, aber auch Kinder zu Eltern. Wie sieht das praktisch aus? Lasst uns in einen Brief schauen, den der Apostel Paulus an die Christen in Ephesus schreibt, in dem es unter anderem darum geht, wie ein gutes Zusammenleben, Beziehungen untereinander im Sinne Gottes gelingen kann. Und Paulus erfindet hier kein neues Gesetz, sondern er unterstreicht eigentlich nur noch mal mit so einem dicken Textmarker die bereits von Gott gegebenen Ordnungen. Und er gibt eine Anleitung dazu, wie es ganz praktisch gelebt werden kann. Und da schauen wir in Epheser 6, die Verse 1 bis 4. Höret, höret, ihr Kinder. Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, im Griechischen kann man auch sagen, ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Liebe Kinder, seid gehorsam und ehrt eure Eltern. Punkt. Ja, super. Blinder Gehorsam wird von mir verlangt. Das habe ich früher immer so gelesen. Oh, gehorche. Oh, toll. Aber wir sollten nicht zu schnell über die anderen Dinge hinweglesen, die da stehen. Denn zum einen steckt da ganz viel Segen drin. Und zum anderen auch das Motiv, warum wir uns an diese göttliche Ordnung halten sollten. Lasst uns erstmal auf den ersten Vers schauen. Ja? Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. In dem Herrn. Was bedeutet das? Wenn ich das mal ganz platt runterbrechen darf. Du gehorchst deinen Eltern nicht, weil sie die tollsten und perfektesten und besten, super coolsten Eltern sind, sondern wegen Jesus. Wegen Jesus. Dein Gehorsam soll eine Frucht von deiner Beziehung zu Jesus sein. Weil du dein Leben Christus-zentriert lebst und du dich nach ihm ausrichtest, du ihn lieben willst von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, mit deinem ganzen Leben, und das schließt auch deine Familie und Eltern mit ein. Und weil du das machen möchtest, wegen Jesus und für Jesus, weißt du, dann ist es auch total egal, ob deine Eltern gerade genervt sind, einen super schlechten Tag hatten, irgendwas kommentiert haben oder sonst was. Nein, es ist sogar eine richtige Chance für dich in diesem Moment. Dann kannst du deinen Glauben mal richtig praktisch leben und anwenden und aktiv zeigen und darin wachsen, indem du ihnen trotzdem gehorchst, aus Liebe zu Jesus. Hey, wusstest du, dass deinen Eltern zu gehorchen ein Gottesdienst ist? Oha. In Kolosser 3, Vers 20 steht das. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. In anderen Übersetzungen heißt auch, denn das freut den Herrn. Es ist ein Gottesdienst, wenn du deinen Eltern gehorchst. Wow. Das im Herrn sein begründet also unseren Gehorsam. Und gleichzeitig zeigt es uns auch die Grenzen des Gehorsams. Nämlich genau dann, wenn Eltern etwas von Kindern verlangen, was sich nicht an Christus orientiert. Zum Beispiel Lügen. Wenn du keine Lust hast, zu einer Verabredung zu gehen und du weißt nicht, wie du es sagen sollst, ja, dann sagst du halt, dass du krank bist. Du bist als Kind Gottes Wort mehr verpflichtet als in dem Moment deinen Eltern. Halte es wie Petrus und die Apostel. Wow, das ist jetzt richtig gut. Apostelgeschichte 5, Vers 29, da steht nämlich, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bemerkung in Klammern und trotzdem sehr, sehr wichtig mit Ausrufezeichen. Manchmal ist es mit nicht gehorchen nicht getan. Dann ist es sogar notwendig, eine räumliche Distanz einzunehmen. Zum Beispiel, wenn es um Missbrauch geht. Körperlichen, seelischen Missbrauch. Dann ist es für deinen Schutz dringendst notwendig, dass du die räumliche Distanz suchst. Klammer zu. Also, im Herrn sein zeigt uns Grenzen, aber innerhalb dieser Grenzen gilt, den Eltern gehorchen ist Recht, steht da im ersten Vers. Es ist Recht, es ist gerecht. Es ist Recht, weil es eine von Gott gegebene Rechtsordnung ist. Und zum anderen ist es Recht, weil wir durch Jesus gerecht gemacht worden sind. Zu einem neuen Menschen. Und der Heilige Geist befähigt uns jetzt dazu, unsere Beziehungen so zu führen, dass sie nicht von unserem alten, egoistischen Menschen bestimmt werden, sondern von Jesus. So wie er es gedacht hat. So viel zum Gehorsam. Gehen wir zu den Versen 2 und 3. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ehren heißt hier nicht nur eine innere Haltung der Ehrerbietung anzunehmen, sondern in diesem Kontext bedeutet Ehren, praktisch zu werden, in Aktion zu treten. Nicht nur Haltung, sondern Handlung. Die Eltern ehren. Und Paulus betont hier, Leute, liebe Kinder, Gott ist es so wichtig, dass eure Eltern geehrt werden, dass er dafür eines der 10 Gebote nimmt. Und als ob er es irgendwie geahnt hätte, dass es uns eventuell manchmal ein bisschen schwerfällt mit diesem Elternehren, hängt er noch einen kleinen Bonus dran. Ich bin ja nun nicht so. Ich hänge euch noch einen Bonus dran. Im Vers 3, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ich stelle mir jetzt im Geiste innerlich vor, dass so ganz viele Eltern heute Abend so in diesem Türrahmen des Kinderzimmers lehnen und in das Chaos hineinschauen und die Arme verschränken und einfach nur fragen. Du willst, dass es dir gut geht und du lange lebst? Und einfach weggehen. Einfach weggehen. Nichts mehr kommentieren. Höchstens nur so ein Nein, stopp. Es ist natürlich nicht damit gemeint. Aber was genau heißt in dieser Vers? Es ist eine Zusage Gottes, dass wenn du deine Eltern ehrst, er einen Segensstrom über dich ergießen wird. Zum Beispiel mit hohem Alter, Versorgung, Bewahrung, Freude an deinen eigenen Kindern, Ansehen, Gunst bei Menschen, Gebetserhörungen, Rettung in Not. Deine Eltern zu ehren, ist ein Schlüssel zu Segen. Deine Eltern zu ehren, ist ein Schlüssel zu Segen. Aber das allein sollte nicht unser Ansporn sein. Sondern unser Motiv ist, dass wir in dem Herrn sind und deswegen eine ehrende Herzenshaltung einnehmen und danach handeln. Wie sieht das denn praktisch aus? liebe Kinder. Und ich spreche jetzt nicht nur zu Teenagern, sondern eigentlich sind wir auch, wenn wir 40 und 43 und 50 sind, auch Kinder, oder? Akzeptiere deine Eltern. Erkenne an, dass sie die Autoritätsperson sind. Zeige ihnen Wertschätzung. Sag Danke. Das geht schwer über die Lippen manchmal, aber sag Danke. Danke, Papa, dass du mich zum Spiel gefahren hast. Danke, Mama, dass du gekocht hast und dich um mein Wohl kümmerst. Danke, dass ihr so viel in mich investiert. An Zeit, Geld, Kraft, Nerven, um mich zu fördern. Das ist nicht selbstverständlich. Unterstütze sie in den alltäglichen Dingen, im Haushalt. Mach ihnen Freude. Ja, das kann mal ein Geschenk sein oder ein Bild gemalt. Natürlich freut uns das. Aber ich glaube, die größte Freude, die du ihnen machen kannst, ist, wenn sie sehen, dass du einen guten Weg nimmst. Dass sie das, was sie in dich investieren, dass es Frucht trägt. Dass du aufblühst, dass du heranwächst. Sei treu an ihrer Seite. Auch im Alter. Begleite sie und hilf ihnen. Ihr lieben Eltern, kommen wir zu uns. Vers 4. Und ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir lesen in diesem Vers eigentlich das Gegenstück zu den vorherigen Versen, oder? Bei den Kindern ging es um den Gehorsam, um das Unterordnen unter eine Autorität der Eltern. Und nun geht es bei den Eltern um diese Durchführung der Autorität. Und was Paulus sofort klar macht, ist Folgendes. Ja, ihr habt Autorität erhalten, aber das ist kein Freibrief, dass ihr jetzt ganz willkürlich alles machen und befehlen könnt, was ihr wollt. Haltet ein gewisses Maß. Dass eure Kinder nicht zum Zorn gereizt werden. In anderen Übersetzungen steht da auch, dass sie nicht den Mut verlieren. Und das kann so schnell gehen, oder? Dass Kinder Mut verlieren. Und ich meine dabei nicht, dass man nicht auch ein Nein sagen darf. Es ist manchmal auch wichtig. Ich meine hier tatsächlich das falsche Einsetzen von Autorität, indem wir unser Kind klein halten, unterdrücken, dauernd nur nörgeln, kritisieren, jeden Fehler finden, jedes kleine bisschen und ihnen immer wieder Dinge vorhalten. Dass wir uns beschweren. Und irgendwann denkt das Kind, weißt du was? Ich kann es dir ja eh nicht recht machen. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Und es geht auf Kontrastellung. Und es wächst so eine Aggression und Verbitterung und Auflehnung und Rebellion. Und ehe wir uns versehen, sind wir plötzlich mitschuldig am Ungehorsam unserer Kinder. Und dabei soll dieser Ort von Familie doch geprägt sein von Freisetzung, Förderung, von Lachen, von Frieden, von Freude. Wir haben eine Aufgabe für unsere Kinder. Apropos unsere Kinder. Im Grunde genommen sind es ja gar nicht unsere Kinder. Unsere Kinder sind nicht unser Eigentum, sondern Gott hat sie uns anvertraut. Und deswegen sollten wir sie auch so erziehen, wie Gott es möchte, in seinem Sinne. Er hat Eltern Autorität gegeben, die aber an eine Aufgabe gebunden ist. Und diese Aufgabe brauchen wir nicht alleine machen, sondern er will uns dabei helfen. Wir sollen die Kinder aufziehen zu erwachsenen, reifen Menschen und zwar in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und wir sind sein Werkzeug, durch das er wirken möchte. Zucht und Ermahnung klingt erstmal recht negativ, oder? Leider hat die deutsche Sprache da ihre Grenzen bei der Übersetzung. Im Griechischen steht bei Zucht ein Wort. Paideia. So ein bisschen wie Pädagogik. Paideia. Und dieses eine Wort umfasst alle Elemente der Kindererziehung. Alles, was da reinkommt. Ein Wort, Paideia. Da ist alles drin. Lehre, Unterweisung, Anleitung, etwas zu üben, eine Zurechtweisung, Disziplin und Züchtigung. Und damit ist nicht sofort der Rohrstock gemeint, ja? Sondern im weitesten Sinne eine Konsequenz oder Strafe. Zum Beispiel Hausarrest, einkassieren der Playstation. Ah, schmerzhaft. Und ermahnen heißt nicht warnen, passt bloß gleich auf, pass auf, es setzt gleich was, ja? Ermahnen. Ich ermahne dich. Nein, ermahnen bedeutet hier Korrektur der Gedanken, das Zurechtrücken des Sinnes, sozusagen wieder auf den richtigen Weg bringen. Komm, du bist da irgendwo falsch abgebogen. Komm, wir gehen mal wieder dahin. Zucht und Ermahnung im Sinne von Christus. Wie sieht sowas aus? Schauen wir uns doch Gott an, wie er uns erzieht. Ist da nicht ganz viel Gnade, Liebe, Geduld dabei? Also ich brauche ganz viel Gnade, Liebe und Geduld. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er Gnade, Liebe und Geduld mit mir hat. Und natürlich gibt es auch diesen Schuss vor den Bug oder ein kleines Nein bei Gott. Aber da dürfen wir doch wissen, dass er es gut meint, oder? Und dass wir darauf vertrauen können. Gott wird schon seine Gründe dafür haben. Und manchmal ist eine Diskussion einfach nicht dran. Gott ist uns keine Erklärung schuldig. Manche Dinge können wir vielleicht noch nicht verstehen oder überfordern uns. Dann heißt es, Spannung aushalten und vertrauen. Vertrauen, dass du es gut mit mir meinst und das Beste für mich willst. Gott, du hast das große Bild. Ich kenne doch nur so einen kleinen Ausschnitt. Und wie gut ist es dann, wenn wir auf ganz natürliche Art und Weise in unserer Familie schon gelernt haben, auch wenn es manchmal schwerfällt, ein Nein oder ein Noch nicht zu akzeptieren. In einer liebevollen, christuszentrierten Familie kann und darf ein, weil ich es dir sage, von den Eltern als Antwort genügen. Wir müssen nicht alles erklären. Also, in welcher Weise können wir unsere Kinder erziehen? Wir haben es schon gehört, mit ganz viel Gnade. In den Teenie-Jahren brauchen wir ein großes Maß an Gnade. Mit Liebe und Zuneigung, die wir in Worten zeigen, aber auch in Taten. Es darf auch mal eine Umarmung sein. Das geht auch bei Teenies. Bisschen stachelig manchmal, aber es geht. Kennst du eigentlich die Liebessprache deines Kindes? Die Liebessprache von unserer Noah sind Geschenke. Immer wenn wir unterwegs sind oder Kai unterwegs ist, ist es ganz, ganz wichtig. Am Telefon wird gefragt, bringst du uns was mit? Sie könnte eigentlich auch fragen, hast du mich lieb? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir irgendwo noch, irgendwo anhalten und sagen, okay, wir müssen noch was mitbringen, weil es ist wichtig. Schau, ob du die Liebessprache kennst. Gib ihnen Bestätigung, ermutige deine Kinder. Ernst gemeint, richtig dosiert, dem Alter angemessen. Mach sie bitte nicht zu Helden, wo sie keine sind. Oh, du bist so toll, du bist super, du kannst alles, du bist der Klügste und Schönste. Hilft nicht wirklich weiter. Aber geize auch nicht mit deinen Worten. Sie sollen deine Kinder bestärken und anspornen, dass sie das Beste aus sich rausholen, was Gott ihnen gegeben hat. Sieh das Potenzial in ihnen und hilf ihnen dabei, sich zu entwickeln. Lehre sie Disziplin. Gib ihnen gesunde Grenzen. Ja. In denen sie sich bewegen und wachsen können. Und manchmal werden sie sich auch an diesen Grenzen reiben und versuchen, irgendwie auszubrechen. Aber ich bitte dich, halt stand. Halte stand. Kinder brauchen auch Grenzen, um ihren Charakter und Persönlichkeit und Werte zu entwickeln. Wir brauchen immer diese Weisheit. Okay, wo lasse ich laufen und wo sage ich Stopp? Und da brauchen wir Gott. Das schaffen wir nicht alleine. Nimm ihnen nicht alles ab, sondern gib ihnen die Chance zu wachsen und zu lernen, dass manches Verhalten auch Konsequenzen hat. Oh, du hast deinen Turnbeutel vergessen. Ach komm, ich fahr kurz hin und hol den. Du gehst hin und klingelst beim Hausmeister und holst den raus. Beim nächsten Mal denkst du dran, ah, mein Turnbeutel. Sei der Hüter eures Hauses. Es ist dein Haus. Und du hast die geistliche Autorität und die Verantwortung für dein Haus. Wem öffnest du die Tür? Wen oder was lässt du da rein? Welche Einflüsse, welche Medien, welche Bilder, Ideologien, welche Sprache, welches Verhalten lässt du zu? Welche Vorbilder, welche Personen? Und zu guter Letzt, sei du selbst das beste Vorbild. Taten sprechen mehr als Worte. Deine Kinder sehen dich und ob es dir bewusst ist oder nicht, sie nehmen dich als Vorbild und lernen von dir. Positiv wie negativ. Wie gehst du mit Menschen und Situationen um? Wie lebst du deinen Glauben? Wir sind die geistlichen Vorbilder. Und das können wir nicht an andere abgeben. Ist es normal, dass ihr gemeinsam betet? Dass dich deine Kinder beim Bibellesen sehen? Und ihr euch über Gott unterhaltet? Entspricht dein Lebenswandel dem eines Christus-zentrierten Menschen? Oder gilt das nur sonntags? Ist es bei euch als Familie optional, den Gottesdienst zu besuchen, wenn es gerade mal in den Terminkalender passt, wenn wir nichts anderes vorhaben? Oder gehört es ganz natürlich zu eurer Priorität, dass ihr sagt, Kinder, heute ist Sonntag und wir gehen in das Haus des Herrn. Wir gehen zum Gottesdienst. Es ist eine Priorität. Gottes Idee ist Familie. Kinder zu Eltern, Eltern zu Kinder. Die Kinder leben den Gehorsam, getragen von Achtung und Respekt. Und bei den Eltern steht die Erziehung durch Tat und Wort. Und alles ist eingebunden in und durch Jesus. Und doch, egal wie sehr sich beide Seiten bemühen, wir werden auch mal stolpern. Kinder und Eltern verletzen einander. Und das passiert, das ist ganz normal, weil wir Menschen sind und nicht perfekt. Und liebe Kinder, wir Eltern tun zwar immer so oh, ja, ich weiß Bescheid, aber manchmal wissen wir auch nicht wirklich Bescheid. Und es braucht ganz viel Gnade. Und wir machen Fehler. Und wir sagen manchmal die falschen Dinge. Oder wir sind mal zu laut. Oder wir knallen auch die Tür. Wir sind nicht perfekt. Es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. In diesem Moment, wo Spannung da ist, geben wir dem Teufel Raum, Angriffsfläche, oder nehmen wir diese Situation als Chance wahr, um uns zu erinnern und zu fokussieren, oh, wir wollten doch eine christuszentrierte Familie sein. Feind, du bist hier nicht willkommen. Hier ist kein Platz für Bitterkeit, sondern wir sind vergebungsbereit. Was sind die zwei wichtigsten Sätze in einer Familie? Ich liebe dich. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Es tut mir leid. In Römer 12, Vers 18 steht: Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen im Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Hey, mach du den Anfang. Gott wünscht sich christuszentrierte Familien. Vielleicht bist du jetzt an diesem Punkt und sagst so, oh, ich hätte mir gewünscht, in so einer Familie aufgewachsen zu sein. Ich hätte mir gewünscht, einen Vater und eine Mutter zu haben, wo ich mich daran orientieren kann, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und du spürst diesen Schmerz, so, oh, irgendwie ist da so Verlust dran. Aber ich möchte dich heute ermutigen. Du hast die einmalige Chance. Du hast dieses Privileg, damit zu beginnen und ein Fundament zu legen für die nächste Generation. Vielleicht hast du keine Kinder oder deine Eltern sind bereits gestorben. Da möchte ich dir sagen, Gott beruft uns nicht nur dazu, leibliche Eltern und Kinder zu sein, sondern er beruft uns dazu, geistliche Mütter und geistliche Väter zu sein, geistliche Schwestern, geistliche Brüder. Und die Gemeinde und dein Umfeld, wo du bist, kann der Ort sein, wo Gott dich da als Werkzeug gebrauchen möchte. Wir werden gleich ein Lied singen, in dem es darum geht, dass wir nochmal festmachen wollen, Jesus, du sollst der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Und wo wir bekennen, dass wir ihm nah sein wollen und dass wir ihm folgen sollen, wollen in allem. Und vielleicht bist du gerade an dem Punkt, dass du sagst so, oh, ich habe gerade gemerkt, so wir als Familie, ja, wir wurden christlich sozialisiert, aber irgendwie war Jesus nie wirklich Zentrum. Oder er war es mal, aber irgendwie haben wir ihn komplett die letzten Wochen und Monate aus dem Blick verloren. Der Fokus ist irgendwie so, total weg. Dann nutzt das nächste Lied, indem du wie Josua bekennst, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Jesus, du sollst das Zentrum meiner Familie sein. Und wenn es mir schwerfällt, Herr, meinen Eltern zu gehorchen und sie zu ehren, und wenn es mir schwerfällt, Herr, meine Kinder zu erziehen und sie lieb zu haben, dann hilf mir in meiner Schwäche. Danke, dass du stärker bist als mein Unvermögen und dass bei dir eine Quelle von Gnade, von Geduld, von Weisheit, von Sanftmut und Freude ist. Vielleicht hast du heute gemerkt, dass dein eigenes persönliches Leben eine ganz neue Ausrichtung auf Jesus braucht. Und dass die Dinge, auf die du dich bisher gestützt hast, dir keinen Halt bieten. Ich möchte dir sagen, Jesus ist das feste Fundament. Und wenn du dein Lebenshaus auf Jesus baust, wirst du erleben, wie er dich trägt. Und das, was dir schwer fällt, will er leicht machen. Und Schuld, die dir auf den Schultern lastet, möchte er abnehmen. Nein, hat er ja schon längst abgenommen. Ans Kreuz hat er sie getragen, wo er für alle Schuld und die ganze Sünde der Welt gestorben ist, um den Weg frei zu machen zum Vater, zum vollkommenen Vater. Und wenn du sagst, ja, ich will das. Ich will mein Leben ausrichten auf Jesus. Und ich will, dass er die Quelle ist und der Mittelpunkt meines Lebens. Dann möchte ich dich einladen, dieses Lied jetzt als Bekenntnis und Gebet zu singen. Lasst uns aufstehen. Herr, wir kommen zu dir. Und wir danken dir, Herr, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben sein möchtest. Herr, wir bekennen unsere Schuld. Und wir danken dir, dass du sie leicht machst, dass du sie wegnimmst von uns, dass du sie ans Kreuz getragen hast, Herr, da wo wir, Herr, einfach gefailt haben in Erziehung, in Gehorsam, Herr, wo wir gemerkt haben, ach, das war der falsche Weg. Herr, da kommen wir jetzt zu dir und wir wollen umkehren zu dir, Herr. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du unsere Quelle bist an Weisheit. Herr, du bist der Ratgeber. Wir stehen manchmal so leer da. Aber diese Leere ist gut, weil du sie dann füllen kannst, Herr. Und wir kommen zu dir und Jesus, wir bekennen dir. Wir lieben dich und wir wollen dir folgen. Sei du der Mittelpunkt.
Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter www.fcg-bayreuth.de. Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!